So, guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, wir machen ja gerade die Seligpreisungen und wir haben mit Teil 1 angefangen. Weiß noch jemand, worum es ging? Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist schon eine Weile her, deswegen rufe ich es euch nochmal kurz in Erinnerung. Und da ging es immer darum, glückselig, das heißt Makarios auf Griechisch, dass dieses glücklich ein bisschen ein anderes glücklich ist, wie die Welt es versteht. Die Welt versteht unter Glück, du hast 6 richtige im Lotto, ja? Dann bist du happy, ja? Oder deine Umstände sind richtig super im Leben, dann bist du auch glücklich. Aber die Bibel, wenn die von Makarios, von dem Glücklichsein spricht, was dieses Makarios meint, ist das eine tiefe Zufriedenheit in Gott. Egal wie die Umstände sind, du bist in Gott geborgen und hast dort eine tiefe Zufriedenheit. Also es hat ein bisschen eine andere Bedeutung, dieses glückselig, weil das sind jetzt ja die Glückseligpreisungen, da gibt es 7 Stück an der Zahl. Und die sind immer gleich aufgeteilt, ich rufe euch das nochmal in Erinnerung, der Segensruf, glückselig, Makarios, ja. Und dann kommt immer eine Voraussetzung, damals waren es die Armen im Geist, das bedeutet, nicht, dass man arm ist, dass dein Konto leer ist oder sowas, ja, sondern das bedeutet, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir nicht die Könner, die Macher sind, sondern dass wir uns von Gott abhängig machen. Und dann können wir nämlich seine Kraft erleben. Wenn wir natürlich alles können und wissen, dann können wir das nicht erleben, weil dann haben wir Gott gar nicht nötig, ne? Und ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, das ist dann immer, das endet immer drittens mit einer Verheißung. Und heute sind wir bei Matthäus 5, Vers 4 angekommen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und hier habt ihr auch den Vers. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen, trotz Licht. Das ist bei Sonnenschein nicht immer ganz einfach. Ja, glücklich die Trauernden. Ja, das ist schon ganz schön provokativ, ne? Glücklich trotz Tränen. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich, sage ich mal, würde man sich diesen Spruch vielleicht nicht unbedingt ins Wohnzimmer hängen, oder? Weil also man sehnt sich jetzt nicht unbedingt nach Trauer, ne? Und dann noch glücklich sein, ja. Dieses glückselig, wie gesagt, das meint nicht eine oberflächlich gute Laune, sondern wirklich ein tiefes Zufriedensein in Gott. Ja. Und da soll dann besonderer Segen sichtbar werden. Das müssen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, dass wir das in der Tiefe ein bisschen verstehen. Also Punkt 1 ist, Jesus verklärt natürlich nicht Leid. Ja, Jesus sagt nicht, Leid ist total cool und das sollst du jetzt anstreben, ja, dass du traurig sein kannst. Er sagt auch nicht, Schmerz ist angenehm. Christen müssen dauernd traurig sein. Das wäre also wirklich eine falsche Auslegung von dem Ganzen. Im Gegenteil, da wo Gott ist, da ist Freude. Das sagt die Bibel auch an ganz, ganz vielen Stellen. Ne? Und es ist ja in der Verbindung mit dem Makarios. Aber was man sagen kann zu Leid, ja, Leid führt oft auch zu einer Tiefe im Leben. Ja, weil stellt euch mal vor, wir haben nur Sonnenschein. Wir hatten das ja vor kurzem mal. Da war eine ganze Weile ja so eine Phase, wo es gar nicht mehr geregnet hat. Also es war alles staubtrocken, ja. Also ohne Regen gibt es kein Wachstum, ja. Also die Äcker vertrocknen bei uns, weil wir haben wenig Bewässerungsanlagen. Und eigentlich ist unsere Landwirtschaft abhängig davon, dass es ab und zu mal auch regnet. Und so ist es auch mit unserem Leben. Ab und zu mal, wenn es nicht so schön ist, nicht so angenehm ist, dann kann Gott uns eine besondere Tiefe geben. Er kann uns begegnen, nochmal in einer ganz anderen Weise. Während wenn alles toll ist, die Sonne nur scheint, dann wachsen wir auch nicht. Jesus selbst weinte übrigens, ja. Also die Bibel romantisiert das nicht, das Leid, ja. Sie zählt es auf, es gehört zum Leben. Jesus weinte zum Beispiel, wo sein Freund Lazarus gestorben ist. Oder er weinte über Jerusalem, weil die Menschen den Messias nicht angenommen haben, ja, weil sie weit weg von Gott waren. Sie hatten ihre ganzen Gesetze und waren aber nicht mehr in der Beziehung zu Gott, sondern es ist alles sehr gesetzlich geworden und die Liebe zu Gott hat letztendlich gefehlt. Darüber weinte er, über die Verlorenheit der Juden. Und in Gethsemane hat er natürlich auch einen starken Kampf gehabt, wo er geweint hat. Dort kurz bevor er zum Kreuz ging, ja, das war ein Riesenkampf für ihn. Also Gott schämt sich nicht für Tränen, ja. Das kann man einfach auch mal festhalten, ja. Weil er selber welche vergossen hat. Ja, und das kannst du auch im Alten Testament lesen, dass Gott sehr mitfühlend ist, auch mit dem Leid. Aber welche Trauer meint Jesus jetzt eigentlich? Ja, er könnte verschiedene Dinge meinen. Ich will mal mit dem anfangen, was so ein bisschen vor Augen ist. Zum Beispiel Krankheit, ja. Kriege, die sind natürlich furchtbar, ja. Die lösen unglaublich viel Leid aus. Zerbruch, Einsamkeit, Tod, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, ist natürlich eine heftige Situation. Und man kann das wirklich lesen, ja, dass Gott mit den Schmerzen mitleidet, die wir haben, auch Jesus Christus. Ich hatte mal eine Bekannte, ja, die war schwanger und im 9. Monat hat das Herz von dem Kind aufgehört zu schlagen. Das war so furchtbar. Ich habe mit ihr geweint, wirklich. Und ich denke, es ist gut, wenn wir Mitleid haben mit denen, die einfach Schlimmes erleben, ja. Dass wir nicht irgendwann total verhärten, ja, weil wir in den Nachrichten ständig irgendwelche schrecklichen Dinge hören. Sondern dass wir vielleicht immer wieder auch, wenn wir Nachrichten hören, anfangen mitzubeten für die Ukrainer, für die Leute mitbeten, die eben auch das schlimme Leid erleben, ja. Oder dieses Ebola, das haben wir auch schon 100-mal gehört, jetzt sind ja ganz viele gestorben daran. Dass wir nicht verhärten, sondern das predige ich auch mir selber, ja, dass wir immer wieder dann denken, okay, das ist ein Riesenleid, ja, wo wir einfach auch mal ein Gebet sprechen können, während wir die Nachrichten hören. Wo wir einfach uns mit diesem Leid auch eins machen können. Und das sagt auch die Bibel, ja, weint mit den Weinenden und freut euch aber auch mit den Freuenden. Es gibt beides. Und dann ist sicherlich ein großer Punkt die Trauer über die eigene Schuld. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mir geht's oft so, naja gut, man schaut seine eigenen Fehler ungern an. Man wischt die auch relativ schnell weg und sagt, okay, Gott hat mir vergeben, Schwamm drüber, fertig. Ja, das ist richtig. Und Gott vergisst unsere Sünden und wirft sie in die tiefen Tiefen der Meere. Ja, er löscht sie aus durch sein Blut. Aber man muss dazu sagen, es hat wirklich Gott einen riesen Preis gekostet. Und einfach mal traurig zu sein, ja, wenn wir dann doch mal wieder lieblos reagiert haben, wenn wir vielleicht unsere Fassung verloren haben, ja, weil wir gerade gestresst oder genervt sind, wenn wir merken, wir haben ein hartes Herz gegenüber anderen oder wir sind so ein bisschen verurteilend drauf, stellen uns über die Probleme der anderen, was uns so im Laufe des Tages passiert, ja, weil wir können ja auch nicht sagen, dass wir sündlos sind. Und da einfach auch, wenn da mal was passiert, wirklich auch zu sagen, okay Gott, ich traue auch ein bisschen über das, was ich falsch gemacht habe und ich bringe dir das. Und das ist eine Buße, die Gott auch liebt, ja. Weil wer nie über seine Sünde trauert, der wird Gottes Gnade nur oberflächlich sehen, ja. Und wenn wir da mal auch uns echt Gedanken machen, ja. Der Spurgeon hat gesagt, wer noch nie Trauer über seine Sünde empfunden hat, hat noch nie aufs Kreuz geblickt. Ja, weil das hat Jesus einen riesigen Preis gekostet, ne? Das muss man sich immer wieder vor Augen malen. Gott selber, das gibt's in keiner Religion, ja. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Der Gott, der die ganzen Galaxien gemacht hat, ja. Der Gott, wo unsere Erde hier wirklich nur ein Stecknadelkopf groß ist, ja. Gegenüber dem ganzen riesigen Universum, ja. Wie groß ist Gott, ja? Sich diese Gedanken mal zu machen, wie mächtig und groß ist Gott. Und dieser Gott kam als kleiner Mensch auf unsere Erde, um am Kreuz für unsere Schuld in den Tod zu gehen. Und auch ein jämmerlicher Tod, ja, ist ein grausamer Tod. Sich diese Gedanken immer mal wieder zu machen, ja. Das wertschätzt natürlich das, was Gott auch getan hat. Und das hilft uns auch, dass wir nicht zu laissez-faire mit unseren Sünden sind. Ne? Obwohl Gott die gerne vergibt, ganz klar. Ja. Und er vergisst sie dann auch. Sie sind ausgelöscht danach. Ja, und das ist ein bisschen der Zusammenhang, den man vielleicht sehen kann, warum dieser Vers jetzt erstmal primär da steht. Das könnte auf die Trauer über Sünde bezogen sein. Gerade weil Christus jetzt in das Judentum erstmal reinkam. Er kam ja eigentlich erstmal für sein eigenes Volk. auch für uns Heiden, aber erstmal kam er für sein Volk und er hat die Verlorenheit des Volkes gesehen, weil sie nämlich keine richtige Buße über ihre Sünde getan haben. Und das hat ihn geschmerzt und deswegen hat er wahrscheinlich diesen Vers gesprochen. Und man kann Parallelen auch im Alten Testament finden. Und wenn man diese Parallelen ranzieht, wo es da um Trauer geht, da geht es auch darum, dass Israel in Trauer war, ja, weil sie ein Gericht Gottes über sich hatten, weil sie sich von Gott abgewandt haben, ja. Und dann haben sie Buße getan. Und dann kam der Tröster über sie, ja. Den Zusammenhang kann man da schon herstellen. Von dem her kommt man darauf, dass es auch um Trauer über die eigene Schuld gehen kann. Ja, und dann natürlich, es gibt verschiedene Dinge, worüber man traurig sein kann, ja. Jesus, habe ich euch vorhin schon gesagt, war traurig über die Gottesferne in dieser Welt, ja. Wenn ihr so in Deutschland schaut, kaum noch jemand ist Christ, das ist total unpopulär. Die Propheten hatten viel Trauer, ja, wo das Volk Israel abgedriftet war, anderen Göttern gedient hat, von Gott nichts mehr wissen wollte. Und Jesus, wie gesagt, weinte über Jerusalem, weil viele Menschen den Messias einfach auch abgelehnt haben und ihn nicht erkannt haben, weil ihre Herzen hart waren gegenüber Buße. Und von dem her lässt sich Traurigkeit natürlich auch nochmal ganz anders verstehen, was er da meint, ne? Ja, es ist eine heilige Trauer. Und wie oft sind wir traurig über die Verlorenheit der Menschheit? Das muss ich mir auch immer wieder sagen, ne? Dass man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, da auch das Herz wieder ein bisschen weicher zu machen gegenüber der Verlorenheit meiner Nachbarschaft, ne? Und da einfach auch, da kann man dann einfach auch nochmal ganz anders beten, ja, wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht. Da einfach auch nochmal ein neues Herz für zu bekommen für die Verlorenheit in der Nachbarschaft. Ich fand es jetzt auch ganz toll, dass Johanna drei Jungs mitgebracht hat. Und das ist stark, ja, wenn wir einfach Leute ansprechen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, wir können mal einen Ausflug machen. Vielleicht entsteht mehr draus, ich weiß es nicht. Ja, dass wir da immer wieder auch Leute einladen, ob sie dann kommen oder nicht. Okay, da stecken wir nicht drin. Aber dass wir ihnen doch die Chance geben, das Evangelium vielleicht doch zu hören. Ja, und warum sind jetzt solche Menschen glücklich? Natürlich nicht, weil sie an dem Schmerzpunkt stehen bleiben, ja. Glückselig die Trauernden, Punkt, heißt es ja nicht in der Bibel, sondern glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, ja. Das Evangelium endet nie im Zerbruch, ja. Es hat eine tolle Verheißung. Und ich zeige euch mal die alttestamentlichen Verse. Dazu Jesaja 61, Vers 2. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Und der Kontext ist ganz klar hier, das ist messianisch gedeutet, ja. Das ist ganz, ganz klar. Hier, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen. Trost hat hier mit einer Person zu tun, mit Jesus Christus, ja. Oder Jesaja 40,1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ist ihm also ganz, ganz wichtig, ja, dass das Volk Gottes Trost bekommt. Also der Trost Gottes beginnt im Hier und Jetzt. Manchmal tröstet Gott auch, indem er die Situation komplett dreht. Das passiert nicht immer, ja, aber manchmal kann man das sehen, ja. In der Bibel kannst du es in der Hiobs-Geschichte wunderbar sehen, ja. Hiob hat große, große Probleme gehabt, aber er wurde massiv gesegnet, ja. Und er hat in den Problemen Gott geschaut. Das sagt die Bibel ja. Er hat eine göttliche Begegnung mit dem Tröster gehabt. Und das hat ihn tief verändert vom Inneren her. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Ihr könnt das auch bei Josef sehen, den seine Brüder verkauft haben, ja, in eine Zisterne geschmissen haben, dann verkauft haben nach Ägypten, wo er dann lange als Sklave war und im Gefängnis war und alles. Und dieser Josef, ja, der war sehr stolz vom Charakter her. Wenn ihr die Geschichte mal lest, er hat geprahlt mit seinem tollen Gewand, was er als Einzigste bekommen hat, ja, unter, ich weiß gar nicht, wie viele Brüder er hatte. Und ich glaube, Gott hat ihn gedemütigt und dann hat er ihn erhoben danach, ja. Also es ist was geschehen in seinem Leid. Das Leid hatte einen Sinn. Auch wenn wir das nicht immer erkennen können sofort. Oder ihr könnt viele Menschen nehmen im Hier und Jetzt, ja, Joyce Meyer zum Beispiel, die kennen, glaube ich, auch die meisten von euch, ja. Eine sehr bekannte Predigerin. Die ist als Kind vergewaltigt worden von ihrem Vater ständig. Und er hat eine ganz grauenhafte Kindheit gehabt. Die war seelisch total zerstört, ja. Und die hat lange gebraucht, 40 Jahre, bevor die überhaupt in Dienst kam, um diese, ich sag mal, dieses seelische Verletztsein zu überwinden, ja, heil zu werden innerlich. Aber dann hat sie so einen großen Dienst von Gott bekommen, ist so reich geworden, ja, die kam auch aus völliger Armut, ja, aus einer Alkoholikerfamilie und hat ja jetzt einen weltweiten Dienst immer noch, ja. Und ich vermute, dass die jetzt schon 80 rum ist und dient immer noch. Also es ist ein krasser Segen. Ja, und der endgültige Trost kommt noch. Jesus sagt, jede Träne wird von ihren Augen abgewischt werden. Also Jesus sieht jede von unseren Tränen, ja, wo wir in Problemen sind. Und das finde ich stark, ja. Und es gibt Geschichten in der Bibel, wo du siehst, da wird es einen Ausgleich im Himmel geben. Ich sage mal, es gibt Menschen, die kommen hier wirklich ziemlich easy durchs Leben, die sind sehr reich, ja. Und es gibt andere, die sind super arm, ja, erleben viel Ungerechtigkeit, ja, sind vielleicht in Kriegsgebieten, werden dort groß. Und Gott wird mal einen Ausgleich schaffen, ja, weil da ist sehr viel Ungerechtigkeit in der Erde. Und das kann man sehen bei der Geschichte vom Lazarus und dem armen Mann, ja. Ich werde die jetzt nicht ganz vorlesen, die meisten kennen die auch. Da war eben dieser reiche Mann, der hat in Prunk gelebt, der kleidete sich in Purpur und Leinwand und lebte alle Tage fröhlich, das sagt die Bibel, ja. Das steht in Lukas 16, Abvers 19. Und da gab es aber auch den armen Lazarus, ja. Der war schwer krank, voller Geschwüre und ernährte sich nur von den Krumen, die von den Tisch der Reichen runterfielen. Den ging's nicht gut. Und dann zeigt die Bibel so auf, wie er dann im Himmel getröstet wird, ja. Wie er im Schoß von Abraham liegt und wie er dort getröstet wird. Und ich habe gedacht, ja, das ist so ein Bild dafür, dass Gott das Unrecht sieht, was manche auch auf der Erde mitmachen, ja. Und wie im Himmel da wirklich ein großer, großer Ausgleich kommt, ja. Und Abraham ist ein großer Mann Gottes, ja. Das ist schon was Besonderes, wie er da ganz besondere Beachtung im Himmel findet, ja. Und von jemandem getröstet wird, der also eine ganz bedeutende Persönlichkeit auch in der Bibel ist, ja. Oder Römer 8, Vers 8 kann man noch anführen. Da gibt's noch ein paar andere. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ja, also unser Erdenleben ist ganz kurz. Wir denken ja immer, oh, unser Erdenleben ist ewig lang, vor allem wenn du jung bist. Aber das geht so schnell rum. Die Alten können das bestätigen, ne? Das Leben geht schnell rum. Und die Ewigkeit ist unermesslich. Und dort ist eine unermessliche Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wie schön ist das denn, ja? Auch wenn wir jetzt Probleme haben. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Ja, die Welt sagt manchmal, verdränge deine Tränen. Jesus sagt, bringe deine Tränen zu mir. Die Welt sagt manchmal, boah, jetzt reiß dich zusammen, ja. Das ist nicht gut, wenn du da so in der Ecke bist und heulst. Aber Jesus sagt, ich möchte dich trösten. Und der Sünder, er darf aufatmen, ja, deine Sünden werden vergeben. Und gerade im Leid, so wie Hiob, ja, erfahren wir eine besondere Gottesbegegnung haben. Die haben wir nicht immer sofort und manchmal bleiben Fragen wirklich bestehen. Aber ich habe jetzt beim Johannesevangelium gestern gelesen, alle Fragen werden im Himmel beantwortet sein. Da, wo du heute Dinge nicht klar hast, im Himmel wird Gott dir deine Fragen alle beantworten. Manchmal müssen diese Fragen einfach warten. Ja, und dann Trost eben durch die Gemeinde auch. Trost soll durch die Gemeinde kommen, indem wir anderen dienen, indem wir kein hartes Herz haben, sondern indem wir Erbarmen für die anderen haben, ja. Indem wir ihnen zuhören, sie mittragen, wenn es ihnen nicht gut geht, ja. Geduld mit ihnen haben, ja. Und wichtig ist auch, dass wir Freunde haben, ja. Weil wenn es uns mal nicht gut geht, dann ist gut, wenn wir irgendwo Beziehung haben. Und ich sehe das immer auch den Philippinen, da finde ich das so fantastisch. Das ist so ein gebeuteltes Land, ja. Die hatten jahrelang irgendwelche Kolonialherren über sich, die waren super, super arm, ja, dadurch. Und nicht nur dadurch, auch dadurch, dass sie so viele Kinder haben und. Da gibt es verschiedene Faktoren, warum die so arm sind. Die sind jedenfalls heute immer noch sehr arm und in unseren Augen sind die meisten Filipinos, ich würde sagen 90%, leben in Slums. Das wird nicht so geschildert, weil die Regierung das anders einkategoriert. Die kategoriert nämlich ein in illegalen Landbesitz und in legalen Landbesitz. Aber die Wahrheit ist, wenn du durch die Philippinen fährst, die leben alle in Wellblechhütten, ja. Die sind alle sehr, sehr arm aus unserer Perspektive gesehen. Und aber wisst ihr, was ich so stark finde? Das ist so ein Zeugnis dort, die Gemeinden. Ja, hier die Gemeinden in Deutschland, sage ich mal, das ist so ein bisschen grenzwertig. Ja, man sieht oft die katholischen Kirchen und die Landeskirchen und die ganzen Skandale. Aber man sieht kaum, was wir alle machen. Wir machen auch ganz viel. Ja, die anderen auch. Landeskirchen machen richtig viele gute Sachen, aber man sieht immer nur das Negative. Ja, in den Philippinen finde ich es stark. Ja. Da sind so viele Organisationen vor Ort, ihr könntet das nicht vorstellen, da gibt es so viele Christen, ja, weil es gibt Schulbildung, ja, die kommt von Christen, die wird aus Amerika finanziert, die wird aus Deutschland finanziert, aus Europa. Es gibt Krankenhäuser, die so finanziert werden, ja. Es gibt Gefängnisarbeit, es ist Kinderarbeit, es gibt alles Mögliche. Und da sind so viele Christen, die zum, sag ich mal, ein Stück weit trösten, ja, indem sie einfach ganz praktisch den Kindern Ausbildung geben, ja, weil nach der 6. Klasse ist Schluss, ja, die haben, es gibt keine weitere Schulbildung, wenn du dann kein Geld hast. Die Eltern, die haben fast alle kein Geld. Das heißt, es gibt auch keine Schulbildung, es gibt keinen Abschluss und dann geht die Armutsspirale weiter. Und die durchbrechen das und dadurch hat das Christentum dort einen richtig positiven Touch, ja. Die Leute denken positiv über das Christentum und es gibt auch unglaublich viele Christen, ja, also viel, viel mehr wie hier. Auch die katholischen Kirchen, ja, diese großen Kirchen, die ja manchmal hier bei uns so ein bisschen leer sind, die sind da überbrechend voll sonntags, kriegst kaum Platz. Die sind groß, die sind sehr groß. Richtig riesen Kirchen haben die. Und das ist, wenn wir anfangen zu trösten. Und es kann sein, dass wir hier in Deutschland auch wieder in Zeiten kommen, ja, die nächsten 10, 20 Jahre, wo die Leute eben nicht mehr ihren Kühlschrank so gefüllt haben, ja, wo es wirklich Probleme gibt. Und ich glaube, dass es eine Chance vielleicht ist, wo das Evangelium auch wieder ganz neu gepredigt werden kann, indem wir Leuten, die Probleme haben, helfen. Weil unsere Gesellschaft ist im Augenblick immer noch übersättigt, sage ich mal, die haben keinen Gott nötig. Und vielleicht ist das eine Chance, so wie auf den Philippinen, dass Leute Gutes tun. So sei offen dafür, andere zu trösten. Ja, praktische Anwendung. Also manche Menschen meinen, gläubige Menschen müssen immer powerful sein. Nein, das muss man nochmal klar sagen. Die Menschen, die in der Bibel, die da beschrieben werden, die weinten, die klagten, die schrien zu Gott. Die Psalmen sind voll davon, ne? Manche Menschen verdrängen ihre Probleme auch, ja, ihre Trauer. Also ich kannte eine, die hat nur gearbeitet den ganzen Tag. Von morgens bis abends hat die sich vollgehauen mit Arbeit. Und dann brauchte sie über ihre massiven Probleme nicht nachdenken. Ne? Oder manche haben den ganzen Tag den Fernseher laufen oder das Handy an und konsumieren da irgendwas. Aber dieser unverarbeitete Schmerz, ja, den wir nicht angehen, der führt zur Herzenshärte oder zur Bitterkeit. Und deswegen ist immer gut, wenn wir mit unseren Schmerzen, wenn wir offen damit umgehen, mit Gott reden, vielleicht auch mit Freunden darüber reden. Und wie gesagt, Trauer kann ein Ort der Gottesbegegnung werden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und jetzt habe ich eine exegetische Entdeckung gemacht. Die habe ich jetzt auch bei keinem Ausleger gelesen. Wer von euch Griechisch kann, wird es vielleicht jetzt auch merken. Dieses Wort trösten habe ich mal im Griechischen nachgeschaut. Und das fand ich jetzt echt spannend. Trösten heißt im Griechischen da parakaleo. Und ich weiß nicht, ob es bei irgendjemand klingelt, der ein bisschen Griechisch kann. Ja, merkst du was? Der Paraklet, und dann habe ich das im Griechischen mal nachgeschaut, ist hochspannend. Es hat fast die gleiche Bedeutung, ist der gleiche Wortstamm. Und diesen Begriff hat Johannes geprägt. Ja, die anderen Evangelisten haben den nicht geprägt. Die sind noch bei dem Hagio geblieben, ja, heiliger Pneumatikus, bei diesem anderen Wort, dieser heiliger Geist, wie wir das jetzt im Deutschen übersetzen. Aber Johannes hat ihn den Tröster genannt. der hat diesen Begriff ganz anders geprägt, ja. Der Tröster kommt. Könnt ihr an mehreren Stellen mal Johannes lesen, Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also das fand ich eine ganz spannende Sache. Der Paraklet und der Parakletos, Parakaleo, jemanden trösten. Der Parakletos, der Herbeigerufene, der Beistehende, der Tröster. Und davon spricht ja auch das Alte Testament, ja. Tröstet, tröstet mein Volk. Oder auch Jesus wird so angesprochen im Alten Testament, ja. Der Messias wird als Tröster dargestellt. Hochspannend. Und bei Johannes, ja, da muss man einfach sagen, der hat das Evangelium später geschrieben wie alle anderen. Und er war einfach tief reflektiert. Und ihr seht beim Johannesevangelium, das ist komplett anders geschrieben wie die anderen drei Evangelien, die wir haben, ja. Und daran seht ihr, er hat einfach tiefer reflektieren können, weil er mehr Zeit dazwischen hatte, ja. Er ist ja auch der Einzige, der sehr alt geworden ist, ja. Und von dem her ist der Trost, ja, den du dort sehen kannst, auch bei Matthäus, ja. Matthäus deutet das als einen göttlichen Trost, ja. Aber du kannst auf jeden Fall sagen, der Trost ist eine Person. Es ist der Heilige Geist oder auch Gott, ja. Und das macht die Sache nochmal ganz anders, ja. Der Trost ist nicht irgendwie ein Gefühl oder eine Handlung Gottes, ja. Es kann eine Handlung Gottes sein, dass Gott deine Situation ändert, ja. Aber der Trost ist letztendlich eine Person. Jemand, der dir begegnen möchte. Und darauf kommt's an, ja. Dass du getröstet wirst von dem Tröster. Dass du eine Offenbarung in schwieriger Situation hast von dem Tröster. Und er möchte dir als Person begegnen. Und das finde ich richtig stark. Und auch, wenn du bei Paulus mal schaust, 2. Korinther 1, Vers 3, er spricht auch schon von dem Tröster, ja. Der Vater der Tröster, ich lese mal vor. Der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Ja, da habt ihr auch wieder das gleiche griechische Wort, ja. Parakaleo. Spannend fand ich. Und jetzt erzähle ich euch noch ein kleines Zeugnis zum Schluss von meiner Oma. Und das fand ich sehr, sehr bewegend, wie sie dem Tröster begegnet ist. Also meine Oma kommt aus Danzig und ja, die war 19 Jahre alt, die hatte ein Wollgeschäft, die hatte eine wunderschöne Kindheit. Ja, Danzig ist eine wunderschöne Stadt, die liegt an der Ostsee im heutigen Polen, war aber früher, sage ich mal, so ein Freistaat. Und ja, die hat jeden Sommer da schön an der Ostsee verbracht und die hatten da ihr Geschäft, was lief und Haus und Grund und Boden, bis plötzlich Soldaten aufgetaucht sind, eines Tages, über Nacht. Kamen Soldaten eben an den Hafen, den haben sie gesehen und dann sind sie nach Hause gegangen, oh, da sind Soldaten da, was ist da los? Und dann mussten die über Nacht das Haus verlassen, weil Hitler diesen blöden Krieg da gestartet hat und verloren hat. Die sind rausgeschmissen worden aus allem. Einen Bollerwagen konnten sie mitnehmen und dann mussten die Richtung Deutschland ziehen, Richtung Westen. Und die haben eine schlimme, schlimme Zeit gehabt. Die sind durch Schützengräben und in Schützengräben lagen tote Soldaten drin. Die hatten nichts zu essen, ja, die mussten dann bei irgendwelchen Bauernhöfen, haben sie gearbeitet, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Da haben sie da ein bisschen was zu essen gekriegt, dann mussten sie aber weiterziehen, die durften da nicht bleiben. Die mussten wirklich in den Westen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, sondern sind das 1000 Kilometer, ich habe keine Ahnung. Hier ist ein sehr, sehr langer Marsch, ja, bei Wind und Wetter. Und dann sind ständig russische Soldaten gekommen, die sie gefunden haben und vergewaltigt haben, alle Mädchen. Die haben die kleinen Mädchen schon als Jungs verkleidet, Haare abgeschnitten und Jungskleidung angezogen, dass sie nicht vergewaltigt werden. Die sind vergewaltigt worden, dann sind sie schwanger geworden. Die Kinder sind an der Wand geschmissen worden, bis sie tot waren, die dann zur Welt kamen. Meine Oma hat eine Geburtsurkunde dabei gehabt, die haben sie ja da ausgestellt. Aber das Kind ist nie in Bochum angekommen. Sie redet darüber, hat da nie drüber geredet, aber über den Fakt, was den anderen Frauen passiert ist. Also richtig tiefes, tiefes Leid, muss man sagen. Ich muss dazu sagen, meine Oma war tiefgläubig, ja. Die ganze Familie war tief katholisch gläubig. Die haben sogar eine Hauskirche gehabt dort in Danzig, haben Leute in ihr Haus geholt, ja, und haben zusammen gebetet. Und eines Tages war es so, die Russen haben sie wiedergefunden und die sind immer in Gruppen gelaufen und die haben mehrere von den Deutschen, die aus Danzig vertrieben worden sind, die haben sie alle auf einem Berg zusammengetrieben, ja. Die wollten die ins Arbeitslager stecken, ja. Die brauchten Arbeitskräfte. So, und dann haben die alle zusammengetrieben, ja. Es war ein großer Berg. Und die haben sie eingekesselt. Die hatten keine Chance mehr, ja. Und das waren mehrere Gruppen, die da zusammenkamen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die waren dann auf dem Berg und sie wussten, sie haben es gesehen. Die Russen kommen jetzt den Berg hoch. Wir können nicht mehr weg. Dann haben sie sich an ihren Glauben erinnert, ja. Sie haben sich irgendwie an den Tröster erinnert und haben gesagt, nee, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir uns alle an der Hand. Und die standen da im Kreis, haben sich alle an der Hand genommen. Und dann haben die gebetet, Gott, hilf uns. Wir sind sonst verloren. Wir wissen nicht, was uns jetzt wieder passiert. Und die Gegenwart Gottes kam. So hat sie mir das erzählt, ja. Und sie hat keine Ahnung von Charismatik, die davon viel erzählen. Die hat einfach gesagt, der Friede Gottes kam plötzlich auf uns. Wir sind alle ganz ruhig geworden. Und der Tröster war wie eine Person bei ihnen, ja. Und sie waren ganz ruhig, ja. Und plötzlich waren die Russen weg. Sie haben aufgehört zu beten, die Russen waren weg. Und sie wissen bis heute nicht, warum die Russen weg waren. Kamen da irgendwelche Engel, die sie nicht gesehen haben? Und solche Geschichten gibt es mehrfach. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Es gibt noch andere Geschichten, von wo Leute gebetet haben, wo echt gerade im Krieg, wo die so viel Leid hatten, wo was Übernatürliches passiert ist. Und das ist eine Geschichte, ja. Der Tröster ist eine Person, ja. Und er hat mit seinem Frieden die Herzen der Menschen dort erfüllt, ja. Und die konnten dann weiter Richtung Westen. Die haben noch andere schlimme Sachen erlebt. Aber es ist ein Wunder, dass ich da bin. Ja, ich bin auch nur da, weil meine Oma Schutz Gottes hatte und durchkam, ne, durch diese schlimme Zeit. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder neu den Tröster begegnen. Auch wenn wir wahrscheinlich hoffentlich keinen Krieg mehr erleben in Deutschland und hoffentlich nicht mehr so ein krasses Leid erleben. Und meine Oma, das muss ich euch auch noch sagen, Gott hat echt einen Ausgleich auf der Erde auch noch geschaffen. Sie kam dann in Bochum an, hat geheiratet, auch ihre Schwester, die war in Schweden, die haben sich verloren da irgendwo in der Ex-DDR. Es war damals ja alles noch Deutschland. Die haben sich verloren, aber die haben alle Männer geheiratet, sind reich geworden, ja. Also die Schwester, die hat sogar am See noch ein Ferienhaus gehabt, ein Riesenanwesen, soweit ich das weiß. Die habe ich auch noch ein paar Mal in meinem Leben gesehen und die Und meine Oma, also die hat auch ein eigenes Haus gehabt und drei gesunde Kinder danach. Also es kam richtig auch ein Segen Gottes, muss man sagen. Ein gewisser Ausgleich. Schlimme ist, sie hat irgendwann ein bisschen ihren Glauben mal verloren, ja, weil es in der katholischen Kirche der Pastor da irgendwas gemacht hat, was irgendwie ungut war. Und. Aber wisst ihr, was passiert ist? Gott ist so gut. Dann waren plötzlich alle ungläubig, ja. Die haben ihren Glauben so ein bisschen beiseite gelegt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich war die Erste, die sich wieder bekehrt hat. Ja, das war auch so ein Wunder. Ja, ich bin Gott ganz massiv begegnet und ich habe den Glauben wieder zurückgebracht in die Familie rein und die haben wieder angefangen zu glauben, ja, weil sie hatten ja diese starken Erfahrungen auch im Krieg, ja, die sie mir mit Begeisterung ja immer wieder erzählt hat. Und das war stark. Und als sie dann mit über 80 gestorben ist, hat meine Mutter einen Traum gehabt. Meine Mutter hat meine Oma gesehen und das war jetzt keine Christin, wie ihr das kennt, aus einer Freikirche, dass sie voll engagiert waren. Das kannte man in der katholischen Kirche früher halt einfach auch nicht. Aber sie haben zum Glauben zurückgefunden. Und meine Mutter hat sie einfach gesehen, wo sie gestorben ist, dass sie auf einer grünen Wiese ist mit Blumen und dort tanzt, ja. Und ich fand das einfach so schön, ja. Und Gott steht zu seinen Leuten einfach. Auch selbst wenn du deinen Glauben mal verlierst, ja, Gott bleibt da dran und Gott hat Wege, Leute auch zurückzubringen. Und das fand ich einfach eine tolle Geschichte. Ja, der Tröster ist da. Ich hoffe, ihr versteht jetzt diesen Vers ein bisschen besser, warum Trost auch was mit Makarios Glückseligkeit zu tun hat. Eine Begegnung mit Gott zu haben, einen tieferen Glauben zu entwickeln. Trauer vielleicht auch über deine Sünde zu haben, das nicht ganz so locker zu sehen, vielleicht auch Trauer zu empfinden für die Verlorenheit und dann eben einfach zu sehen, ja, der Tröster ist eine Person, die dir begegnen möchte, jeden Tag neu. Amen. Ich würde noch ein kurzes Gebet sprechen.